Dann können wir heute diese neue Lehrrede lesen. Diese Lehrrede heißt Sandhaka Sutta. Sandhaka ist ein Name von einem Paribrajaka. So habe ich auch gesagt, was der Paribrajaka heißt. Brajaka heißt das Herumgehen und Paribrajaka heißt der Wandermönch. Das Wort heißt Paribrajaka. Und das sieht man auch, denn damals Buddha und auch die Mönche haben oft eine Verbindung gehabt mit anderen Mönchen und Priestern. Und jetzt geht. Und dann gelegentlich haben sie auch dann sehr schöne Gespräche gehabt mit anderen Mönchen. Und so diese Lehrrede ist auch so ein Gespräch mit einem anderen Mönch. Das habe ich gesagt, 84.000 Lehrreden, Lehrreden gibt es in Tripitaka und 84 Teile. Und 82.000, diese alles Erklärung war von Buddha, nur 2.000 war von den Bhikkhu und Bhikkhunis. Und so ist auch diese Lehrrede, ist nicht direkt von Buddha, und ist ein Gespräch mit dem ehrwürdigen Ananda. Und der Ananda war auch ein Verwandter von Buddha, und er war dein Unterstützer oder der Mönch-Unterstützer von Buddha. Und immer alles für den Buddha hat er gemacht. Und, aber er hat bis zum Tod des Buddhas keine Erleuchtung erlangt. Er war schon verschiedene Fähigkeiten gehabt, aber keine Erleuchtung. Und er war, das alles erinnern könnte, was der Buddha gesagt hat. Und deshalb sagt auch dann Dhamma, war der Dhamma-Bibliothek. Alles der Lehrreden könnt ihr auswendig. Und was der Buddha gesprochen hat, könnt ihr immer da wiederholen. So können wir heute dann diese Lehrrede lesen. Alice ist da, ja.
Soll ich beginnen gleich?
Ja, das gibt es keine Fragen, deshalb. Ja.
An Sandhaka, so habe ich gehört, einmal hielt sich der Erhabene bei Kosambi in Kositas Park auf. Bei jener Gelegenheit wohnte der Wanderasket Sandhaka in der Höhle des Pilaka-Baums zusammen mit einer großen Versammlung von 500 Wanderasketen. Als es Abend war, erhob sich der ehrwürdige Ananda von der Meditation und richtete sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Kommt, Freunde, lasst uns zum Devakana-Teich gehen, um die Höhle anzuschauen. Ja, Freund, erwiderten jene Bhikkhus. Dann ging der ehrwürdige Ananda zum Devakana-Teich zusammen mit einer Anzahl von Bhikkhus.
Ja, das ist dann der Kosambi, der Buddha, der weilte einmal in Kosambi. Und Kosambi ist ein sehr, sehr wichtiger Ort für den Buddhismus oder für die Mönchgemeinde. Ihr habt schon vielleicht gehört, da in Kosambi Gositarama, da haben die Mönche den gestritten einmal. Und war eigentlich sehr harte Diskussion, auch dann am Ende. Sie ist eine Körperverletzung auch gehabt, dass sie haben gestritten und geschlagen und alle möglichen Dinge gemacht. Und obwohl der Buddha mehrere Mal gesagt hat, Jetzt soll diese Streitigkeiten aufhören. Die haben das aber nicht gemacht. Und dann so angefangen zur Meinungsunterschiede und dann Gespräche und dann, aber am Ende waren so weit. Sie haben Körperverletzungen gehabt, geschlagen und alle möglichen Dinge gemacht. Der Bruder hat dann einmal gesagt, es ist okay, Meinungsunterschiede und dann so das einfach argumentieren, aber bitte nicht dann Körperverletzungen, ja, das sollte nicht tun. Und was die Mönche gesagt haben, sie haben gesagt, es ist das unsere Angelegenheit, aber du kannst nichts machen. Wir haben nicht das angenommen. Mehrmal hat der Buddha versucht. Es ist das eigentlich ohne Erfolg. Und natürlich gab es auch ehrwürdige Sariputta, Moggallana, Ananda, alle möglichen Mönche. Sie haben alle versucht, das ist nicht gegangen. Und dann ist dann der Buddha einmal in der Früh aufgestanden. Kositarama, diesen Kloster verlassen, er ging im Wald. Niemand hat gewusst. 3 Monate lang war der Buddha abwesend. Aber die Streitigkeiten haben die Mönche nicht aufgehört. Für sie, ob der Buddha da war oder nicht, ist egal. Und sogar haben sie nicht gemerkt, dass der Buddha da ist, aber nicht war. Dann, die Mönche haben weiterhin gestritten, aber die Laiengemeinde haben gemerkt, der Erhabene kommt nicht an Almosengang. Und sie haben gefragt, wo ist da der Erhabene? Dann der Mönche haben dann bewusst geworden, der Buddha ist nicht da. Und dann, aber die Mönche haben nicht aufgehört, den Streitigkeiten. Die Laiengemeinde ist angefangen, einige Gruppen, gesagt, ja, ihr sollt nur streiten, wir geben aber kein Essen. Wir spenden kein Essen. Und dann waren die so bewusst, ja, die Laien, aber die Laiengruppen waren auch geteilt jetzt. Das kommt immer. Die Menschen streiten, dann ist diese Gruppe, mag diese Menschen mögen diese Menschen und dann andere. So, das war auch Laiengemeinde, auch das geteilt. Aber was auch ein neutraler Denkende und dann ist nicht dann daran teilgenommen. Und dann, sie haben gesagt, nein. Diejenigen, die Streitigkeit gehabt haben und dann waren in Wirklichkeit keine gebildeten Mönche, auch nicht dann Menschen, Laien gemeint. Und dann Wirklichkeit Unterstützung gegeben der eigenen neutralen Gruppe. Sie haben gesagt, nein, wir geben kein Essen. Und dann ist dann, sie haben wirklich dann gesucht, wo der Erhabene ist. Sie haben nichts gefunden. Und dann war der Buddha in Parileya, das ist das in der Nähe, in einem Wald drinnen, und 3 Monate lang allein. Und im Wald ist nichts rausgekommen. Man kann fragen, wie hat er dein Essen bekommen? Und dann der Erhabene, der Buddha sagt, diesen 3 Monate haben die Tiere mir dein Essen gebracht. Auch sehr interessant. Die Affen immer dann ist Obst und alles gebracht, dem Buddha. Und dann Elefant hat ihm dann, er war dann der Bodyguard, ein großer Elefant. Und so weiter und das immer viel geholfen, die Tiere. Und dann eine Stelle sagt der Buddha, ich wollte einmal ein heißes Bad nehmen. Aber diese nicht. Das war der Teich war das kalt. Aber der Sonne, das war Sonne stark, aber der Teich ist nicht warm geworden. Der Elefant hat das gemerkt. Einige Steine hat der heiße Steine hat er den Teich reingegeben. Das Wasser ist warm geworden. habe ich dann ein heißes Bad genommen. Erklärt der Buddha, so ist das eigentlich, das ist so, wie wichtig, so wertvoll die Tiere sind. Und dann, ja, 3 Monate später, sie haben gesucht den Buddha und Ayurveda Ananda hat auch nicht gewusst, wo der Buddha ist. Ist niemand gesagt. Und dann, das war eigentlich die einzige Möglichkeit, diese Streitigkeit zu enden. Buddha hat das gewusst, gemerkt. Diese Methode verwendet auch heute auch die älteren Mönche. Wenn irgendeine junge Mönche streiten, sie sagen, bitte hör auf, dass nichts geht. Die älteren Mönche manchmal gehen in den Zimmer, sie machen zu, die kommen nicht raus. Das ist so, wie der Buddha damals gemacht hat. Das sind friedliche Methoden. Einfach. Und dann, ja, dann später hat der ehrwürdige Ananda den Erhabenen gefunden. Und er wollte dann zu Buddha gehen. Der Elefant ist das gekommen, der wollte dann der ehrwürdige Ananda zu töten. Er hat gedacht, irgendjemand kommt, das ist dem Buddha sonst irgendein Problem macht. Der Buddha sagt den Elefanten, es gibt diese Geschichte, dass man, wenn jemand solche Dinge anfangen, habe ich sehr gerne das Kind, das also diese Dinge gehört. Als ich dann Mitte des Jahres, des Lebens, dann habe ich gedacht, ja, ich kann nicht das glauben. Und in späterer Zeit, als ich mit Menschen sehr lange gearbeitet habe, habe ich das verstanden, die Tiere sind viel besser. Das ist, die Tiere können viel, viel besser verstehen als die Menschen. Nicht nur die Tiere, die Pflanzen können auch die Menschen gut verstehen. Sie reden nicht. Ihre Gespräche führen eigentlich mit, so wie hier, ihre Dankbarkeit zeigen sie die Blühen. Und das sieht man wirklich in dem Zentrum der hier. Natürlich, der Monika pflegt auch, dann ist dann umtoppen, war halt alles macht, aber diese Sachen, was da wirklich die Blumen und dann Orchideen und alle, die Blätter kommen, alles, was sagen sie eigentlich? Sie sagen, wir sind so dankbar, dass wir hier leben dürfen, auch dass sie so eine Pflege bekommen. Das ist das sehr, 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 sehr wichtig ist das. Und viele Leute merken das nicht. Sie denken, ja, wir geben Wasser, wir geben das. Und manche sagen, ja, obwohl das alles machen, die Sonne scheint rein, Wasser geben wir, Erde auch das alles, aber die Pflanzen wachsen nicht. Und irgendein Grund sagen sie das. Aber die Pflanzen brauchen mehr, nicht das Wasser brauchen sie schon. Wasser notwendig, Licht auch. Mehr brauchen sie eigentlich dann Zuneigung, Liebe. Das brauchen sie mehr. Gestern war der Monika hier dann, sie hat gesagt, ja, da wachsen sehr schön alles. Dann habe ich gesagt, wenn die Pflanzen irgendwann, wenn die wirklich nicht mehr leben oder sterben, beginnen, das bedeutet, dass ich nicht so gut bin. Da muss ich wirklich bewusst werden, oh, was soll ich jetzt tun? Sofort dann ist das anders machen. Oder die Energie in dieser Wohnung ist nicht richtig. Da muss ich die Wohnung verlassen. So habe ich das gestern, wir haben dann gesprochen. Es ist schon wichtig, dass die wieder im Wald der Buddha das Zeit verbracht. Die Tiere haben dann schon gespürt. Tiere sind nie, das ist so, wir sagen, sie sind so wirklich sehr aggressiv oder so. Sie sind nicht aggressiv. Sie tun das nicht. Sie sind überhaupt nicht aggressiv. Die aggressive Haltung des Menschen, den sie fühlen, das sind die dann aggressiv. Wenn sie aber Liebe und mitfühlend der Herzländer spüren, die tun nichts. Sie tun nichts. Ich habe einen Bericht gelesen in Sri Lanka. Von Geburt der Blinde. Sie gehen überall. Es gibt so viele Schlangen in Sri Lanka. Einer hat das geschrieben, ein Arzt hat das geschrieben, er hat noch keinen Blinde gestorben oder Schlangenbiss gestorben ist. Er hat noch nichts gesehen. Es ist ein Wunder. Warum die Schlangen nicht dann der Blinde nicht töten? Sie töten nicht. Wenn sie dann eine Blinde dann nicht so dann die Füße betreten oder die Schlange, sofort merkt das, das ist keine Absicht dabei. Sie tun das nicht. Und viele denken, ja, das ist so alles nicht das so eine Aberglaube, nicht Aberglaube. Es ist nicht ein Aberglaube. Das ist die Wirklichkeit. Die Tiere spüren den sofort. Und so ist auch dann im Wald, hat der Buddha das alles bekommen. Auch die Bäume und alles. Ja, und ist alles immer das eigentlich seine Wohnung geschenkt, ein Baum. Wie es, wenn es regnet, ist nicht der nass geworden. Der Baum hat ihn geschützt, seine Blätter. Einfach der Erhabene sitzt dann zart unter dem Baum. Der Baum hat wirklich gut reguliert, alles gut gemacht, so ist nicht der Wasser raus. Und man kann fragen, ja, der Baum kann das machen. Doch, der Baum kann das machen. Baum hat das Fühlen. So fühlt das. Und dann, die Bäume helfen nicht den Menschen Wirklichkeit mit dem Wissen. Die Bäume helfen den Menschen mit Fühlen. Wenn jemand mit Fühlen jemandem hilft, das ist ein Ehrlicher, nicht mit Denken und mit den Gefühlen. Und so war eigentlich dann auch dann diese Gosita-Rama-Geschichte. Und dann der Buddha kam, dann der Buddha hat den Mönchen gesagt, es soll nicht mehr wieder streiten, das haben sie nicht gemacht. Bis jetzt nicht, die Mönchgruppen haben nichts getan. Und dann... Da war das der Erhabene in Gosita-Rama. Und Evidigananda damals in der Nähe gab es einen sehr schönen Teich. Und das ist immer, wenn das regnet, das wird so schön, ist das alles dann Wasser, es ist von dem Regenwasser, diesen Teich. Und viele Leute sind dorthin gegangen, wenn es Regenzeit, das zu schauen, das ist so schön, ist das. Und dann kommen auch sehr viele Lotus und auch die andere Wasserlilien, alle voll wird. Das sieht man auch heute in Sri Lanka. Wenn der Regenzeit kommt, diesen Teich, das alles wird sehr schön. Und volle Lotusblüten und dann alles Mögliche. Und viele Leute gehen dorthin anzuschauen. Weil dort erstens viel Wasser, zweitens sehr viele Wasservögel drinnen und sehr viele Blumen. Das ist alles, was der Mensch wirklich als Schönheit sehen möchte. Schenkt diesen Teil den Menschen. Ja. Und dann die Mönche gehen dorthin und dann das ist einfach sitzen und dann diese Dinge beobachten und dann die Konzentrationsübung machen. Das ist eine sehr schöne Übung. Und nicht nur eine Körper so Vergänglichkeit beobachten, man kann auch die Konzentration, die schöne Blumen beobachten, den Teich und alles, da kann auch dann schön dann Konzentration kriegen. Das haben die Menschen auch gemacht. Ja. Aber wenn jemand so viel Gier in sich hat, ist das in Gefahr. Dann ist die Blumen sehen, dann sagen, oh, so schön, es ist okay, wenn sie sehen, ich will, nein, das ist sehr schön, ist die Blumen, ich schaue das. Aber dann kommt der Laufe der Zeit, sagt, ich will zwei, drei Blumen haben. Dann ist der Gefahr. Der Pflücken entsteht. Solange die Schönheit ohne Pflücken entsteht, steht, da ist gut. Wenn die Schönheit mit Pflücken, dass jemand will, denkt, das will ich haben, dann ist der Gefahr. Dann entsteht die Gefahr. Und deshalb sagt der Buddha, Ramaniyani Aranyani Yattate Ramate Matam. Solange wird die Welt schön, wenn die Menschen diese Welt verwenden, die geistige Entwicklung zu kriegen. Aber wenn die Welt werden nicht mehr schön, wenn der Mensch denkt, mit den gierigen Augen diese Augen der Welt anschaut, dann wird nicht mehr schön. Und diese Dinge, wenn ich jetzt lese, der Erhabene, der erwachte Buddha hat alles so genau gewusst, was der Mensch wirklich mit den Bäumen, Tieren tut. Tun, ja, das Menschen tun. Und so hat er dann in Dhammapada gesagt, diese Wälder sind, oh Mönche, so lange schön, wenn ihr unter einem Baum sitzt und dann über meditiert. Da können die euch dem Wälder Erleuchtung schenken. Aber irgendwann, wenn ihr Idee hat, dass der mit der Gier und anschaut, dann werden die Wälder nicht mehr schön. Ja? Und so ist dann der Anandu hat gesagt, oh Mönche, wir gehen dorthin. Es ist so schön dort, wir wollen das nicht anschauen. Und da in der Nähe gibt es auch eine sehr schöne, wie heißt dann, Höhle. Ja? Und das wollen sie auch anschauen. Und dann ist die Mönche, ist auch sehr schön, ja. Die Mönche wollen auch nicht nur dann ist das so sitzen, sie wollten auch ein bisschen einen Spaziergang und Besichtigung, das auch tun, ja. Und so sind dann dorthin gegangen. Die Mönche haben sofort gesagt, ja, gehen wir. Sie haben nur gewartet, wenn ein Mönch sagt, ja, wir gehen. Ja. Sie haben gesagt, ja, gehen wir. Ja. Und das war so. Ich meine, die Dinge soll man schon sehr menschlich auch denken. Und wir haben immer das so in den Lehrreden lesen, sehr große. Es ist übermenschlicher Betrachtungsweise. Wenn wir sagen, der andere sagt, oh Mönche, wir sind jetzt in der Nähe. Gehen wir dorthin, wir können dann dorthin gehen, kurz anschauen, das sind der Teich und da gibt es eine Höhle. Wir gehen dorthin. Ja. Die Mönche haben gesagt, ja, gerne, wir gehen dorthin. Und was hat er gemacht?
Bei jener Gelegenheit saß der Wanderasket Sandaka mit einer großen Versammlung von Wanderasketen zusammen, die einen Aufruhr veranstalteten, laut und lärmend viele sinnlose Gespräche führten, wie zum Beispiel Gespräch über Könige, Räuber, Minister, Heere, Gefahren, Schlachten, Essen, Trinken, Kleidung, Betten, Schmuck, Parfum, Verwandte, Fahrzeuge, Dörfer, Marktstädte, Großstädte, Länder, Frauen, Helden, Straßen, Brunnen, die Toten, Unbedeutendes, den Ursprung der Welt, den Ursprung des Meeres, ob die Dinge so oder anders sind. Da sah der Wanderasket Sandaka den ehrwürdigen Ananda in der Ferne kommen.
Das ist das so, die Gespräche. Ich sage euch einmal, ihr sollt einmal eure Gespräche einmal Notizen machen. Ihr könnt sehen, was sie gesprochen haben, was von ohne diese Liste, was der Buddha gesagt hat. Ja, könnt ihr sehen, wo, wie weit sind wir mit diesen Dingen wirklich zusammen, die Gespräche, unsere Gespräche. Könnt ihr einmal schauen. Ja. Und das ist eigentlich die Menschen, wenn sie zusammenkommen, reden so. Genau, dass sie das gesprochen haben. Sie sagen diese und jene. Ja. Und die reden über Krankheiten, über Räuber, über König, Politik oder über Kleidung, über Essen. Ja? Und das ist eigentlich, das sage ich, das sind das normale Gespräche der Leute. Ja? Und das tun bis jetzt die Menschen. Wenn sie in einem Kaffeehaus sitzen, wir können das in Notizen machen, nur hören, dass sie haben, was die gesprochen haben. Alles diese. Und ausdrücklich sagt der Buddha, o Mönche, ihr sollt nicht das so reden. Dies ist eigentlich eine sinnlose Rede, sagt der Buddha, es vermeiden. Ihr sollt nicht über dieses Thema reden. Und dann, wenn kein Thema gibt, o Mönche, ihr sollt eigentlich Tunibao. Tunibhava heißt Schweigen. Ist viel, viel wertvoll, viel, 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 viel schöner. Das ist besser Schweigen als dieser. Sollte reden. Das sagt der Buddha, das bringt nichts. Ja. Ich sehe nur, denn eine Stelle sagt der Buddha, wichtigster Moment des Lebens ist das Jetzt. Kanna hat das verwendet, der Buddha. Kanna Tito, o Mönche, ihr sollt nicht das verschweigen, dieser Moment. Ja? Und wenn das solche Dinge dann reden, dann habt ihr eigentlich dann, ich meine, wir machen auch das. Ja? Aber sagt der Buddha, alles diese ist eigentlich weg von jetzt. Alle Gespräche sind eigentlich alles, sagt der Buddha, weg von jetzt. Kanna Tito heißt das. Weg von der jetzt. Ja. Und es gibt eine sehr schöne Verse, ich habe vergessen, Kanna ist nur eine, der Inhalt, wie sagt der Buddha, Kanna Tito, das ist der Kanna heißt der Kshana. Kshana heißt in diesem Moment. Jetzt. Und wenn sie im Jetzt gibt es dann, es soll nicht das Jetzt versäumen. Dieses Jetzt kommt nicht mehr. Und in diesem Jetzt gibt es eigentlich die Befreiung. Deshalb sollt ihr im Jetzt leben. Weil dieses Jetzt kommt nicht mehr wieder. Und wenn das nicht geht, dann ist das Beste, das jetzt mit den Zweigen verbindet. Ja. Und deshalb, es ist so, diesen Paripratikas haben sie dann eigentlich nur diesen Thema gehabt. Ja. Sie haben dieses und jenes gesprochen. Und das ist die Geister, das ist die Entstehung der Welt, Entstehung des Meeres und so weiter. Ja. Über Straßen und alle möglichen Dinge gesprochen. Und dann?
Das sah der Wanderer Skitsandaka den ehrwürdigen Ananda in der Ferne kommen. Als er ihn sah, brachte er seine eigene Versammlung so zum Schweigen. Meine Herren, seid still! Meine Herren, macht keinen Lärm! Hier kommt der Mönch Ananda, ein Schüler des Mönchs Gotama, einer der Schüler des Mönchs Gotama, die in Kosambi wohnen. Diese Ehrwürdigen mögen die Stille. Sie sind in der Stille geschult. Sie heißen Stille gut. Wenn er feststellt, dass unsere Versammlung still ist, dann überlegt er sich vielleicht zu uns zu kommen. Da schwiegen die Wanderasketen.
Ja, das ist so. Ich meine, das kommt immer. Ja, ich meine, wir reden alle, wenn wir zusammen sind. Ja. Ich habe oft gemerkt, ja, manche Leute kommen auch in der Küche, unsere Küche und viele Dinge reden, auch den Sri Lanken auch den über die Leute Österreich auch. Und dann, wenn ich komme, dann schweigen sie. Sagen sie, nein, nein, der Mönch kommt. Jetzt ruhig. Und das ist dann aus zwei Gründen. Erstens, die Mönche wirklich, dass sie wirklich, ich will auch keinen Lärm hier. Ich will nicht. Und dann zweitens, sie haben Respekt. Sie reden nicht, wenn die Mönche kommen. Und schweigen sie. Und deshalb ist eigentlich dann die Sandaraka mit seinem Eine, sie haben gesehen, ganz ferne kommt der Nirvedibhānanda. Ist eigentlich, er hat von ihm Bekanntschaft gehabt. So. Der Ānanda hatte mehrere Mal ihn besucht. Also. Und dann ist ferne gesehen, hat gesagt, oh, der Nirvedibhānanda kommt. Du soll wieder jetzt, mit Respekt sollt ihr jetzt wirklich so wie sein. Zweitens sagt er, der Erhabene, der Buddha, ist eigentlich der große Schweiger der Welt. Der will kein Lärm. Mahamuni heißt das. Muni heißt, das Wort heißt Schweiger. Also nicht für, nicht dann. Deshalb sagt der Buddha, ich schweige immer. Während des Redens schweige ich auch. Ja? Und deshalb ist dann, sagt er, bitte, nicht ruhig sein. Wie soll das? Sonst wird er nicht zu uns kommen. Das heißt, er wollte, dass er kommt. Wie gesagt, wenn ihr laut seid, er würde gar nicht, da wird ja wieder vorbeigehen, er kommt nicht mehr hierher. Und ich möchte aber, dass er hierher kommt. Jetzt bitte. Und dann?
Der ehrwürdige Ānanda ging zum Wanderasketen Sandaka, der zu ihm sagte, Meister Ānanda, komme her. Meister Ānanda soll willkommen. Meister Ānanda, nehme Platz. Dieser Sitz ist vorbereitet. Der ehrwürdige Ānanda setzte sich auf den vorbereiteten Sitz nieder und der Wanderasket Sandaka nahm einen niedrigen Sitz ein und setzte sich seitlich nieder. Nachdem er dies getan hatte, fragte ihn der ehrwürdige Ānanda, um welcher Erörterung willen sitzt ihr hier jetzt zusammen, Sandaka? Und was war das für eine Erörterung, die nicht zu Ende gebracht wurde? Meister Ānanda, lass die Erörterung sein, um deren Willen wir jetzt hier zusammensitzen. Meister Ānanda kann gut und gerne später davon hören. Es wäre gut, wenn Meister Ānanda das Dhamma seines eigenen Lehrers vortragen würde. Ja.
Und das ist dann, hier habe ich es auch gesagt, so übersetzen, er sagt der Meister, ich weiß nicht, Bhavan heißt eigentlich die, so wie der Würdige, ja, der Würdige, Ānanda. Ja, es ist so, es ist gut, es übersetzt zum Meister vielleicht passt, weiß ich nicht, aber mein Gefühl dann ist. Deshalb sage ich, Bhavan heißt eigentlich, das ist der respektvoller, der Würdige, ja, der Würdige Ānanda. Die Mönche reden auch so immer. Sie reden nicht, der Master, komm her. Ja. Sie sagen nicht. Sie sagen immer, es gibt schon manche Traditionen, aber das haben sie das Übersetzung genommen, ja, unser Master, unser Meister. Ja, unser Meister, ja, sagen sie. Aber es ist, normalerweise sagt er, unser Ehrwürdiger. Ja. Ja, Bhavang Ānanda. Ayasma heißt, das ist so, Ayasma heißt so Gleichsetzende. Wie wir hier sagen, hallo Freund, komm, das ist Ayasma. Ja. Ayasma heißt, das ist so, gibt es keinen Ausdruck. Ayus heißt Erlebens. Ayasma heißt, das ist dann, das so, so, weiß ich nicht. Das sagt einfach, hallo Freund. Ja, Ayasma. Und es ist dann, sagte dann der würdige Ānanda, ja, kommt, du hast hier einen Sitzplatz hier, bitte, kommt rein. Ja. Und dann ist dann der würdige Ānanda da. Und dann fragt er, ja, bevor ich hier kam, worüber habt ihr schon gesprochen? Er wollte nur so fragen. Der Sandaraka sagt, es ist nicht so wichtig, ehrwürdiger Ānanda. Das war nicht so wichtig. Darüber reden wir später. Ich möchte dich fragen, ich möchte heute von dir eigentlich ein Dhamma von deinen Erhabenen hören. Ja. Er sagt, sehr, sehr lieb ist er. Er sagt, ehrwürdiger Ānanda, es ist nicht so wichtig, worüber wir gesprochen haben. Das sage ich dann später. Ja, Kannst du uns eigentlich jetzt eine Dharma-Erklärung geben? Ja? Ja, und dann?
Sandagat, dann höre zu und verfolge aufmerksam, was ich sagen werde. Ja, Herr, erwiderte er. Der ehrwürdige Ananda sagte dieses. Sandaka, diese vier Wege, die das heilige Leben verneinen, sind vom Erhabenen, der weiß und sieht, der verwirklicht und vollständig erleuchtet ist, verkündet worden. Und auch diese vier Arten des heiligen Lebens ohne Inspiration sind verkündet worden, denen folgend ein Weiser das heilige Leben gewiss nicht führen würde. Oder, wenn er es führen würde, würde er den wahren Weg, das Dhamma, das heilsam ist, nicht erlangen. Aber, Meister Ananda, was sind jene vier Wege, die das heilige Leben verneinen, die vom Erhabenen, der weiß und sieht, der verwirklicht und vollständig erleuchtet ist, verkündet worden ist, denen folgend ein Weiser das heilige Leben gewiss nicht führen würde, oder wenn er es führen würde, er den wahren Weg, das Dhamma, das heilsam ist, nicht erlangen würde.
Dann, normal ist das ganz Anfang, der Erhabene hat eigentlich in seiner ersten Lehrreden gesagt, Dveme bhikkhave anta pabbaditena na sevitabba. O Mönch, zwei Extreme sollte ihr Mönch, das ist das nächste Volk. Und das ist dann erstes Kame Sukham Sukhalikan Yoga. Kame Sukham Sukhalikan Yoga heißt, ich glaube, das ist so übersetzt eigentlich. Der Mensch denkt, Glück liegt im Reichtum. Das vermeiden, das ist nicht richtig, was du denkst. Ja? Glück liegt nicht im Reichtum. Ja? Und das sollt ihr vermeiden. Und dann zweitens, das Glück liegt in Kastei. Das ist auch vermeiden. Das sind die zwei Extreme. Ja? Glück liegt nicht im Reichtum. Das ist eine große Verwirrung, große Verblendung der Welt. Ja? Wenn jemand denkt, Luxus, Reichtum und Luxus. Wenn jemand denkt, da liegt der Glück. Das ist der Erhabene, der Buddha, vor 2500 Jahren, mit seiner eigenen Erfahrung, das ist schon erkannt. Das Glück liegt nicht im Reichtum oder Luxus. Das nicht. Und umgekehrt auch. Das Glück liegt auch nicht im Selbstkastei. Das auch nicht. O Mönches, ihr sollt beides vermeiden. Und dann, wo liegt eigentlich? Dann sagt, wenn, ich sage das meine Übersetzung hier, wenn ihr mit Haben und einfach und genügsam umgehen kann, da liegt das Glück. Geht mit dem Haben, mit Einfachheit und genügsam. Da liegt der Glück. Ja. Und das erklärt der Buddha. Mit Haben richtig umgehen. Das heißt, einfach und genügsam. Und damit sagt er auch, Haben ist nicht etwas Unnötiges. Es ist schon Notwendiges sogar. Aber wichtig ist mit Haben, mit dem einfach und genügsam umgehen. Da liegt der Glück. Ja. Und da findest du Glück. Aber ohne Haben findest du auch keinen. Da ist auch nichts. Ohne Haben, das ist dann, es ist mindestens das dann vier Grundbedürfnisse zu erfüllen, musst du etwas haben. Wohnen braucht du ein Haus. Anziehen braucht du Kleidung. Wenn der Bauch Hunger hat, brauchst du eine Nahrung. Wenn du krank bist, brauchst du Medizin. Dieses Haben ist notwendig für dich. Ahara und Vata, Senasana, Gilana Pache. Diese vier ist notwendig. Und das ist auch mit Haben verbunden. Aber das sollt ihr immer dafür verwenden, sagt der Buddha, dieses Leben zu erhalten. Ich habe ein Haus, mein Leben zu erhalten. Ich habe Nahrung, mein Leben zu erhalten. Ich habe Kleidung, auch der Leben zu erhalten. Medizin, auch der Leben zu erhalten. Und dann sagt der Buddha, warum denkst du so? Warum willst du dieses Leben zu erhalten? Brahmacharya Anugrahaya. Es ist eine große Hilfe, ein heilsames Leben zu führen. Brahmacharya Anugrahaya. Anugrahaya heißt Unterstützung. Wofür? Brahmacharya. Ein heilsames Leben zu führen. Und wenn das nicht ist, wenn du diese Dinge nicht hast, das ist schwierig für dich. Da musst du Wirklichkeit sehr viel Mühe geben. Und dann, aber alles ist dann mit diesen zwei Konzept, zwei Ideen. Sallauka Buddhi. Das heißt, einfach und genügsam. Alles soll einfach sein. Meine Übersetzung ist, dass sie nicht das irgendwo hat der Buddha gesagt, aber das sagt, ich sage, dass das sage ich, die schönste Schönheit liegt eigentlich in Einfachheit und Genügsamkeit. Die schönste Schönheit. Und damit sage ich auch, dass ich so, ich habe einmal der Hecker, Helmut Hecker in seinem Buch schreibt das eigentlich, dass das Wort so ähnlich, das schreibt er, Schönheit ist das nichts anderes als Anschauen wert. Anschauen wert. Das heißt, die schönste Schönheit liegt in Einfachheit und Genügsamkeit. Oder Einfachheit und dann Genügsamkeit gibt. Da gibt es das schönste Schönheit der Welt. Das sieht man auch, wenn jemand einfach angezogen ist. Das ist das schönste Menschen der Welt. Wir haben auch das gestern gesprochen, der Kleidung. Ja, die Kleidung macht Menschen oder so. Es ist nichts. Das Herz mit Einfachheit und genügsam verbundene Menschen machen die Kleidung schön. Aber nicht die Kleidung, die Menschen schön machen. Das geht nicht. Umgekehrt. Die beste und geschmackvolles Essen gibt, wenn jemand einfach und genügsam ist. Das ist das beste Essen. Und auch das ist dann wirksamste Medikamente, wenn jemand einfach und genügsam lebt. Und auch schönste Haus der Welt, da liegt eigentlich, oder einfach und dann genügsam ist. Der sagt auch, das ist der schönste Palast der Welt, existiert nur, wo der Frieden und einfach und der genügsam gibt. Da ist das schönste Haus der Welt. Ja? Wenn der Streitigkeit und alle möglichen Dinge gibt, kann da, wenn der schön, schöne Möbel, alles, aber das Haus ist nicht schön. Und da gibt es eine Geschichte eigentlich, der buddhistischen Literatur. Ein König wollte einem das beste Haus bauen, habe ich einmal erzählt. Und er hat Auftrag gegeben, einem Minister. Und er suchte irgendwie er wollte sehen, wo das ist, wirklich ist, so ein Palast. Du kannst sagen, ja, Palast hier ist das Schönbrunn und Belvedere und alle anderen möglichen Plätze. Liechtenstein, das ist an diesem Schloss. Alles anschauen, dann sagen, ja, so ein Schloss bauen. Und so war auch der Auftrag. Der Minister geht, erstens trifft er einen jungen Mann, der wirklich so, war nicht so länger, dass so wie verhungert war, das ist so. Und aber er so international ausgesehen. Der Minister geht zu ihm, fragt er, du warst sicher irgendwie überall in der ganzen Welt. Hast du irgendein schönes Haus gesehen? Dann sagt er, ja, ich habe das gesehen. Wo liegt dieses Haus? Was? Dann sagt er, das schönste Haus, das schönste Haus ist eigentlich, wo die Freiheit gibt. Und fragt er, wieso sagst du das? Ich habe einen Fehler gemacht. Viele Jahre war ich im Gefängnis. Ich komme raus. Da sehe ich dann, die Freiheit gibt es hier überall. Ich habe kein Haus, aber diese Freiheit gibt es wirklich Schönheit. Ja, im Gefängnis gab es das nicht. Und dann passiert er. Und geht er weiter und dann sieht ein junger Mann mit den Waffen und das zerrissene Kleidung und alles. Und dann geht dorthin. Er sieht, dass sie in den Krieg geführt und alles. Und gleich Frage stellt. Er sagt, ja, ich habe schon gesehen. Wo gibt es das ein, wo der Frieden gibt? Ich weiß, dass so grausig ist dieser Krieg. Es ist beendet. Ich sehe, der schönste Palast der Welt existiert, der wo der Frieden ist. Und geht weiter. Ein Mädchen, Blumen pflücken mit dem Singen. Und geht dorthin, gleiche Frage stellt. Sie sagt, das schönste Haus gibt, wo der Liebe existiert. Und fragt, warum? Ich heirate morgen. Das spüre ich der Liebe, deshalb das schönste Haus existiert, wo die Liebe ist. Tritt eigentlich ein Mönch, fragt der Gleiche. Und dann, das gleiche Frage der Mönch, schaut ihm an und dann sagt er, seinen Kopf so berührt, Kleid und sagt, Almosen zahle. Und sagt, alles dann zeigen, sagt er, das schönste Haus gibt, wo der Loslassen gibt. Loslassen. Entsagung. Wo der Entsagung ist, da ist das schönste Palast. So ist das eigentlich, diese Geschichten. Und da, dies ist eigentlich der Extreme, dass der sagte, dass, wo der Buddha gesagt hat, diese Sachen, was, es ist schon sehr wichtig, dass der Mensch so einfach und genügsam lebt. Aber hier sagt der Buddha, die fünf Dinge soll man wirklich vermeiden, oder vier oder fünf, ein, zwei, drei, vier. Vier Dinge soll man vermeiden, die edles Leben zu führen. Das erklärt dann, dieser Dhamma erklärt der ewige Anandu. Ja? Was sagt er?
Sandaka, da vertritt irgendein Lehrer solch eine Lehrmeinung und Ansicht wie diese. Es gibt keine Gaben, nichts Dargebrachtes oder Geopfertes, keine Frucht oder Ergebnis guter und schlechter Taten, nicht diese Welt, nicht die andere Welt, keine Mutter, keinen Vater, keine spontan geborenen Wesen, keine guten und tugendhaften Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Eine Person besteht aus den vier großen Elementen. Wenn sie stirbt, kehrt Erde zurück und geht zum Erdkörper zurück. Wasser kehrt zurück und geht zum Wasserkörper zurück. Feuer kehrt zurück und geht zum Feuerkörper zurück. Wind kehrt zurück und geht zum Windkörper zurück. Die Sinnesfähigkeiten werden in den Raum übertragen. Vier Männer mit der Bahre als Fünften tragen die Leiche weg. Die Begräbnisrede reicht so weit wie das Leichenfeld. Die Knochen bleichen, die Knochen enden in Asche. Großzügigkeit ist nur Gerede. Wenn jemand die Lehrmeinung geltend macht, es liege ein Sinn darin, so ist es leeres, falsches Geschwätz. Narren und die Weisen werden bei der Auflösung des Körpers gleichermaßen abgeschnitten und vernichtet. Nach dem Tode existieren sie nicht.
Ja. Das ist die Yatta, die der materialistischen Dienst. Materie, das ist so, es gibt keine keine Ebene mit den Geistigen. Das heißt, sagen, der Geist hat keine Kraft. Keine. Der Geist kann nicht etwas machen. So die Materie, das nur existiert. Und dann, diese Menschen, da gab es eigentlich damals eine namens Ajita Kesa Kambali. Ajita, der Philosoph damals. Und er hat das, diese Meinung gehabt. Er hat gesagt, alles ist das. Und es ist, alles ist eigentlich ist nicht sinnvolle Rede, alles. Ja? Was die Menschen sagen, Freigebigkeit ist wichtig und dann dieses gutes Leben ist wichtig, dann heilsames Leben. Alles hat gesagt, nein, das ist nicht. Wenn jemand stirbt, wird dann Elemente mit Elementen, das ist der, was der Körper wärmer, das geht das Wärme rauf und es gibt es nicht. Wenn der gestorben ist, die vier Leute kommen und dann bringen sie irgendwo hin und dann werden die Knochen, das sagt eigentlich dann ein Wort, sagt Buddha, wie das am Ende wird den Knochen, wie sagt den Kapota. Kapota kani attini bhavin bhavanti. Kapota kani heißt wie heißt denn, Tauben. Die Trauben, der nicht Tauben, das Vogel, Tauben, oder? Vogel. Ja. Und so wie diese Farbe kommt. Taube, ja. Und die, so diese Farben kommen, das sind die Knochen. Und dann ist das Ende, das alles ist nichts, da geht nichts mehr weiter. Ja. Und diese Meinungen haben eine Gruppe. Und erstens, das ist dann solche Meinungen, erklärt der Buddha, was für eine Meinung gibt es, die ist Ajitakesa Kambali. Und dann sagt er weiter, was er tun soll, das ja. Ja.
Darüber erwägt ein weiser Sohn. Dieser gute Lehrer vertritt diese Lehrmeinung und Ansicht. Es gibt keine Gaben, nichts Dargebrachtes oder Geopfertes, keine Frucht oder Ergebnis guter und schlechter Taten. Nicht diese Welt, nicht die andere Welt. Keine Mutter, keinen Vater, keine spontan geborenen Wesen, keine guten und tugendhaften Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Eine Person besteht aus den vier großen Elementen. Wenn sie stirbt, kehrt Erde zurück und geht zum Erdkörper zurück. Wasser kehrt zurück und geht zum Wasserkörper zurück. Feuer kehrt zurück und geht zum Feuerkörper zurück. Wind kehrt zurück und geht zum Windkörper zurück. Die Fähigkeiten werden in den Raum übertragen. Vier Männer mit der Bahre als Fünften tragen die Leiche weg. Die Begräbnisrede reicht so weit wie das Leichenfeld. Die Knochen bleichen, die Knochen enden in Asche. Großzügigkeit ist nur Gerede. Wenn jemand die Lehrmeinung geltend macht, es lege ein Sinn darin, so ist es leeres, falsches Geschwätz. Narren und die Weisen werden bei der Auflösung des Körpers gleichermaßen abgeschnitten und vernichtet. Nach dem Tode existieren sie nicht. Wenn die Worte dieses guten Lehrers wahr sind, dann habe ich hier nach dieser Lehre meine Pflicht erfüllt, indem ich sie nicht erfülle. Dann habe ich hier das heilige Leben geführt, indem ich es nicht führe. Nach dieser Lehre hier sind wir beide genau gleich. Wir sind beide in Gleichheit angelangt. Und doch sage ich nicht, dass wir beide bei der Auflösung des Körpers gleichermaßen abgeschnitten und vernichtet werden, dass wir nach dem Tode nicht existieren werden. Aber für diesen guten Lehrer ist es überflüssig, nackt herumzulaufen, rasiert zu sein, sich in der Hockstellung abzumühen und sich die Kopfhaare und den Bart auszureißen. Da ich, der ich in einem Haus, das von Kindern bevölkert ist, lebe, der ich Sandelholz aus Kasi benutze, der ich Schmuck, Duftstoffe und Kosmetik benutze und Gold und Silber annehme, genau die gleiche Bestimmung ernten werde, den gleichen künftigen Lauf wie dieser gute Lehrer, Welchen Grund weiß und sehe ich, dass ich das heilige Leben unter diesem Lehren führen sollte? Wenn er also herausfindet, dass dieser Weg das heilige Leben verneint, wendet er sich davon ab und verlässt ihn.
Ja, und das ist die Gefahr, dass manche Menschen hören das alles und sie folgen diesen Menschen. In Brahmacharya ist aufhören, ein gutes Leben aufhören, und und dann, wenn sie das alles hören, dann werden sie die gutes Leben aufhören und dann solche Dinge annehmen. Und was sie gesagt haben, die Menschen werden falsche Wege finden, weil sie dann solche Dinge erklären, ja. Und das heißt, diese Lehre heutiger Welt sagen dann Gehirnwäsche, ja. Und das tun sie das. Ja, die anderen Menschen, das sind ihre gutes Leben. Und sie wollen das wirklich gute Dinge machen, aber sie predigen solche Dinge und sie werden dann die Leute ihre heilsame Leben, wie heißt das, stören, ja, dass sie nehmen von diesem heilsamen Weg raus. Und so in der ganzen Geschichte der Menschheit haben die Menschen, solche Menschen so viele Dinge gemacht, ja, in manchen Ländern. Sie haben Menschen umgebracht, weil sie solche Lehre gehört haben. Und vielleicht wollten sie das nicht, aber sie haben so viel dieser Stoff, dieser Dinge gesagt, ja, und dann Revolutionen gemacht, ja, und Menschen umgebracht. Und dann, so ist dann schöne Plätze, alles zerstört, und dann Kulturrevolutionen, ja, das gemacht. Und bis jetzt in manchen Ländern wie in Tibet, ja, solche Ideen, ja, so verwirkt, sie wollen das, sie sagen, alles ist nichts, und die Menschen haben das gehört, und sie vernichten eigentlich, die guten Menschen umbringen, und da sagen sie, nein, das ist nichts, und meine, das ist dann, das ist dann, einmal habe ich es gelesen, Karl Marx sagt einmal, er schreibt, als ich den Hegel gesehen habe, und das war, Hegel war der mit den anderen Meinungen, ja, und ich habe ihm gesehen, dass er einen Kopf steht, der ist nicht der Füßen, und dann habe ich versucht, ihn dann umzudrehen, ja, Karl Marx sagt, das heißt, die materielle Ideen zu verwirklichen, ja. Und so haben sie in Wirklichkeit so viele dieser Meinungen, die Menschen, die falsche Wege gezeigt. Und die Menschen haben so viele Dinge zerstört, weil sie solche Ideen gehabt haben. Und das auch, manche Leute sagen, ja, wir sollen nicht dann alles, was wir als heilsam bezeichnen, ist nicht richtig. Es ist alles Lüge und so weiter. Und so die Menschen werden dann sehr viele falsche Dinge tun, wenn sie dann diese Lehre hören. Das heißt, dann ganz kurz gesagt, diese Lehre nimmt gute Menschen von gutem Leben raus. Und dann ist das, sie tun eigentlich sehr unheilsame Dinge. Diese Lehre macht sehr viele unheilsame Dinge. Nur diese Lehre. Und Da soll man nicht so viel nachdenken. Es gibt so viele, so gute Beispiele. Ja. Solche Ideen, wie die Menschen ganze, so viele Menschen umgebracht haben. Und bis jetzt gibt es so. Und immer wieder, die Materie ist wichtiger als andere Dinge, die sind nicht so wichtig. Und dann der Mensch, egal was der Kind, er will dann die Materie, das die materialistische Ideen zu verwirklichen. Und dann so viele, und da ist das Idee, ich meine, sie verwenden auch manche religiöse Meinungen auch, solche Dinge zu den Menschen und ihren guten Leben rauszunehmen. Und deshalb dann, ich war dann vorgestern mit Wolfgang unterwegs, wir haben keine kleine Aufnahmen gemacht in Schönbrunn. Und dann habe ich ihm erzählt, was der Nkrumah gesagt hat. Nkrumah war Befreiungskämpfer, das ist ein Freiheitskämpfer in Afrika. Und er sagt, dass damals, ja, das sagt er, wie hat das gesagt? Als die, das sage ich das nur, was er gesagt hat. Das nicht, ihr sollt nicht so denken, ja. Damals die Kolonialmächte. Sie haben gesagt, als die Kolonialmächte, so die Weißen, nach Afrika kamen, sie kamen mit Bibel. Und sie haben uns die Bibel gegeben. Und sie haben gesagt, Augen schließen und beten. Und er schreibt, als wir Augen öffnen, wir haben wir haben die Bibel und sie haben dann Land. Und das ist die Materie, materialistische Ideen. Nkrumah, das schreibt er. Als die Weißen, die Kolonialmächte nach Afrika kamen, sie haben die Bibel, wir haben das Land. Sie haben uns gesagt, Augen schließen und beten. Als wir Augen öffneten, wir haben die Bibel, sie haben das Land. Ja. Das heißt, die religiösen Dinge, so Materie zu werden, verwendet. Ja. Und ihre materialistischen Ideen zu verwirklichen. Und so sagt der Buddha, Ananda sagt, es ist das Erste, was der Mensch wirklich sagt, der Buddha, schädlicher Lehrer ist das. Sehr schädlich ist dieser. Und diese Lehrer nehmen die Menschen von gutem Leben, gute Menschen von guten Wegnehmen. Ja. Der Mensch ist von Natur aus gut. Er ist nicht schlecht. Und der Mensch, deshalb ist das, sage ich das, als Mensch geboren werden, nach der Lehre des Buddha, muss irgendeine gute Eigenschaft gehabt haben. Sonst werden sie nicht der Mensch. Wir werden nicht der Mensch. Und dann ist von Anfang an, das sieht man auch, die Kinder sind sowieso lieb. Die grausamen Kinder gibt es auf der Welt nicht. Kinder sind die Kinder. Und aber alles, was da später kommt, diese solche Meinungen, ja, der Mensch wird anders. Und er das hat nicht mitgenommen, diese Ideen. Und, aber später, die Religionen und solche philosophische Ideen, auch dass sie den Menschen, er hat keine Chance mehr, wirklich seine ursprüngliche Schönheit zu bewahren. Und ich habe auch einmal ein Interview gesagt. Was wünschst du, Bante? Ich habe gesagt, ich wünsche nur eines. Ich möchte so gerne wieder der ursprüngliche Lächeln meines Lebens wieder haben. Ja, als Kind. Damals habe ich keine Zähne gehabt. Und auch konnte ich nicht gehen. Jedes Mal, als ich gelächelt habe, haben die Menschen gefreut. Diese Ursprung des Lesens möchte ich wieder haben. Aber wenn ich jetzt, na, ich lächle immer, das ist kein Problem. Wenn ein Erwachsener mit jemandem auf der Straße lächelt, ja, dann sagt der Mensch, das andere Mensch hat Angst. Was will diese Person? Lächelt, was ist der Hintergrund? Wenn ein Kind lächelt, niemand denkt, was will der Kind? Nur eines, dieses Lächeln bringt das eigentlich dann Freude der Welt. Egal welches Kind ist das, kann Afrikanische, kann Chinesische, kann Asiatische, kann Europäische, kann Russische, egal. Kinder lächeln, dieses Lächeln bringt den Frieden. Und aber langsam ist diese Ideen verliert dann, wir haben auch verloren. Und dann wieder alles der Meditation, was wir tun, die Praxis der Dhamma ist nichts anderes als ursprüngliches Lächeln wieder zu finden. Das tun wir. Man kann sagen, willst du ein Kind werden? Wenn ich die Menschheit sehe, ich möchte so gerne wieder ein Kind werden. Aber nicht als Kind bleiben. Diese Reinheit möchte ich schon bewahren haben. Und so ist dann der Buddha-Lehrer erklärt uns, das ursprüngliche Lächeln aus der Liebe, Mitgefühl, Metta, Karuna, Mitfreude, Mudita, Gleichmut, Upekkha entstandene. Diese Freude wieder zu finden. Und erklärt der Buddha. Und dann nachher der Erleuchtung. Aber erst sollen wir sollen wirklich erst dieses menschliche Lächeln wieder herausfinden. Und dann, wenn wir aus der Liebe, Mitgefühl, mit Freude und Gelassenheit, wenn wir ein Lächeln wieder finden, da haben wir einen sehr schönen Boden, der Erleuchtung pflanzt zu entstehen. Ohne dieses können wir nicht. Wenn jemand versucht, dieser versucht ist, sage ich gut, aber ohne Wirkung. Man soll schon wieder zurückkehren. Das sagt auch dann der Michel Kohlmeier. Er sagt, wir sollen wieder zurück zur Menschheit gehen. Sonst können wir nicht die Welt retten. Zurück zur Menschheit. Was der Buddha gesagt hat, dies ist das Gleiche. So ist eigentlich, was der hier Arando sagt. Und er sagt, solche Ideen, was der wirklich tut, ist eigentlich, der Mensch verliert die Menschheit. Solche Ideen. Ja, diese Dinge, die geben, hat keine Wirkung und das nicht, das ist das, nur dann, wenn du stirbst, dann ist es aus. Und mit diesen Ideen, was da wirklich dieser Lehrer tut, ist eigentlich, von einem Mensch die Menschlichkeit rausnehmen und die grausamen Ideen reingeben. Er wird das wirklich dann, wir durch solche Menschen können ruhig jemand anderen umbringen. Es ist, er denkt nicht. Und deshalb ist dann, sagt er, erste Gefahr für den Menschen. Solche Ideen, solche Lehrer nicht akzeptieren. Und das ist dann erste Erklärung, was der Anando sagt. Das sollte dann wirklich vermeiden. Und nicht dann diese Dinge tun. Bevor wir das weiterlesen, gibt es ein Fragen und dann, ich glaube, nächste Woche können wir das weiterlesen. Und nebenbei erkläre ich viele Dinge, aber ist das schon. Und manchmal fühle ich mich das, so etwas. Ja, schön ist das, so etwas zu sagen. Ja. Das ist für uns alle das Wichtige. Und deshalb sage ich oft diese Dinge, die Geschichten und alle. Gibt es Fragen? Wolfgang, wie geht es dir heute?
Alles gut, Band.
Alles gut?
Ja, geht gut, wirklich.
Keine Komplikationen.
Nein, alles gut.
Freue ich mich.
Aber ich hätte eine Frage, lieber Bante. Wir kommen als Kinder auf die Welt. Also, dass wir als Menschen auf die Welt kommen, müssen wir schon sehr, sehr gutes, positives Karma haben, dass wir als Menschen auf die Welt kommen. Aber wo geht der Weg dann weiter? Ich sage jetzt einmal ganz einfach, der eine wird Bankräuber, der andere wird Mönch und wo entwickeln wir als Kinder sind wir also einfach lieb, so wie du sagst. Aber dann geht ja jeder seinen Weg. Aus was für Bedingungen ist das? Aus karmischen Bedingungen dann entsteht das oder?
Weißt du, wir sind Wirklichkeit, wie der Buddha sagt, Pabassaramidam bhikkhave cittam, agantuke upakilitto hoti. Du Zeit, du Mönche, ist das Bewusstsein immer rein. Jedes Mal ist es, jedes Mal, nicht nur der Geburt. Das Bewusstsein ist immer rein. Ohne, das heißt, ohne irgendetwas zeigen, das ist Baum. Siehst du nur erst einen Baum. Und dann später, was das wirklich ist, kein Karma ist oder was du gelernt hast, dann sage ich, ich will diesen Baum das einfach das wegnehmen. Ja? Und, aber erstens siehst du als Baum, als reines Baum. Später. Und dieser, was du gefragt hast, warum wir wirklich so werden, karmisch bedingt auch eines. Das sollen wir auch sagen. Aber das ist nur einer. Und zweitens ist das eigentlich von Agantuke Upakilito, sagt der Buddha. Von außen gekommenen wirst du dann unrein geworden. Von außen gekommenen, was du das gehört habe, gelesen haben, alles, ja. Agantuke Upakilito. Agantuke heißt von außen gekommenen. Upakilito heißt schmutzig werden. Der Geist wird schmutzig von außen gekommenen. Ja. Agantuke Upakilito. Und aber von Agantuke Upakilito hoti, sagt der Buddha weiter, von außen gekommenen wirst du dann unrein, aber der außen gekommene ist nicht immer oder ewig in dir bleibendes. Außen gekommen ist das Außen kommende, ist nicht nur der Negative, Positive kommt auch. Wenn dann Agantuke das Außengekommene, plötzlich das Außengekommene negative ist, da kann aber im nächsten Moment deine Positiven diese Negativen rausnehmen. Verstehst du? Wenn ein Bankräuber soll nicht ewig Bankräuber bleiben. Das ist nur in diesem Moment Außengekommene. Aber wir nehmen an, ein Bankräuber kommt, jedes Mal, wenn der Negative beendet immer mit dem unheilsamen Gefühlen. Jeder Negative. Weißt du, kann nie einen Negative mit Positiven beenden. Nie. Positiver wird nie beim Negativen beenden. Ja? Nie. Aber Negativer wird nie den Positiven beenden. Das heißt, positive, wenn du gemacht hast, Ende ist immer positives. Nachher kann negativ werden, aber das ist, Ende ist immer das gleiche. Ende ist positiv. Positiv bei positiv. Negativer immer negativen beendet. Das heißt, wenn der Bankräuber, wenn das er Geld genommen hat, wenn er rauskommt, erste Angst, negativer. Nachher, wenn er sagt, ja, ich habe nicht, ich hab, das bin nicht erwischt worden, dann ist das Positive, da kommt Freude. Aber negativen, am Ende entstandener Negative begleitet immer bis zum dann Tod. Angst. Weißt du, das ist, versteht, was ich meine? Das heißt, Bankräuber, Geld genommen, wird er raus, gleich wenn er nehmen, hat er Angst. Und dieser, aber wenn er rauskommt, sehr sicher, er geht nach Hause. Ja, er hat das Geld, aber dann hat er Freude. Negative, aber ursprünglich, das sind Basis der Negative geblieben, aber erzeugt wieder zu Hause Freude, weil er Geld hat. Aber er wird nie diese Negative, ist beseitigt, dass er geht nicht weg, weil er weiß, dass er Negatives getan hat. Die Angst bleibt. Er hat immer denkt, jederzeit kann das passieren, ja. Ihr kann das irgendwie dann, jemand gesehen oder später kommt Polizei. Er muss immer mit den, wenn der Positive gemacht hat, wenn der Positive endet mit Positiven, und dann, positiv kann aber vergessen. Weißt du, wenn deinem Mönch einen Dana gegeben hat, Freigebigkeit geübt hat, ja, einen Dana gegeben, aber du hast das ist vergessen, das ist okay. Aber vergessen heißt eigentlich, vergessen, das Wort heißt veresser, ja, das heißt, wo das ist, weiß ich nicht, heißt das, vergessen. Ja, wo ist das, weiß ich nicht. Ja, von dann, wo ist das, weg von wo ist das, ja, vergessen. Und, aber das heißt, vergessen bedeutet nicht verloren. Es ist nichts. Das bleibt im Herzen. Das begleitet. Negative, was der Negativen entstandene Positive, ist nie begleitet. Diese Freude ist nur eine künstliche Freude. Aus der Negativen entstandene Freude begleitet nicht. Das heißt, aus der Negativen entstandene Positive ist nicht etwas Wirkliches. Künstliches ist das. Und das begleitet nicht. Wenn der tot ist, aber kommt das Negative raus. Ach, ich habe dann Geld gestohlen. Aber nicht das Geld gehabte Freude, das geht nicht. Das kommt nie. Todesmoment, wenn jemand, ein Bankräuber, denkt, ich habe das Geld gehabt, sofort kommt, ach, das Geld habe ich gestohlen. Das ist kein Negative. Ja? Und so ist eigentlich, wie der Geist funktioniert. Ja, es ist so ein sehr akrobatisches Spiel, ist das, der Geist. Und wie du sagtest, woher kommt alles? Von der karmisch bedingt, von der äußeren Bedingungen. Das heißt, aber es ist nicht ein, du bist nicht ein karmisch, das ist dann Negatives zu machen, bist du nicht geboren. Aber nicht vergessen, aus der Gier entstandener Unwissenheit als Mensch hast du auch. Du bist nicht als mit der Weisheit geboren. Das heißt, unsere Geburt ist eigentlich ein Grund, ist eigentlich Avidya. Deshalb sind wir hier. Jeder Mensch, sogar der Erhabene, der Buddha, seine Geburt ist auch stattgefunden, weil Avidya noch da war. Und das heißt, wir können nicht eine Garantie geben, dass wir immer positive machen. Weil wir Avidya, Unwissenheit noch da ist. Und der Dhamma macht die Kraft der Unwissenheit unkräftig. Das tut er. Dhamma-Praxis bedeutet, die Kraft der Unwissenheit immer, wie heißt das, kraftlos machen. Und irgendwann wird dann Unwissenheit nicht mehr kräftig. Ist verschwunden. Weißt du? Dann sagt der Buddha, Vidya Udapadi, Aloko Udapadi, und er sagt, in mir entstand die Weisheit, in mir entstand das Licht. Ja? Und das nach der Erleuchtung erklärt der Buddha. Vidya Udapadi, Aloko Udapadi, Panya Udapadi, Vidya Udapadi, Aloko Udapadi. Ja? Und das erklärt der Buddha. Aber wie kann Wann, wie kann der Erhabene sagen, Vidya Udapadi, Weisheit entstanden, wenn er, weil er Unwissenheit gehabt hat, deshalb ist die Vidya entstanden. Wenn er nichts gehabt hat, sollte er nicht das sagen. Ja. Und deshalb ist immer, weißt du, wir einzige Möglichkeit, da brauchst du einen ersten Kalyanamitta. Du brauchst eigentlich eine, dein, unser Grund, Grund, unser, unser, unseres Leben, ja, Grundfunktion des Bewusstseins, Avidya, aus der Avidya entstanden, zu beseitigen, brauchst du erstens eine gute Freundschaft, Kalyanamitta. Zweite ist Saddhamma, richtige Lehre. Dritte ist Saddhamma Savana. Das heißt, diese hören, das heißt lesen, praktizieren. Dhamma, hören, lesen, lernen. Dhammanudhamma Patipada. Und das ist dann nach dem Dhamma leben. Und dann fünfte ist eigentlich Yoniso Manasikara. Weises erwägen. Ja. Das sind die fünf Dinge, der Avidya zu beseitigen, das, was der Buddha erklärt hat. Und wir bemühen immer, ich versuche immer den Kalyanamitta zu haben. Dhamma, ich irgendwie habe es gefunden. Versuche ich den Dhamma zu lesen, lernen. Ich versuche auch mit dem Dhamma, mit meinem Leben zu verbinden. Und ich versuche auch dann, ist dann etwas gründlich zu schauen. Damit, was ich tue, Wirklichkeit, versuche ich meine innere, dieses Potenzial mit aus der Avidya entstanden, Unwissenheit entstanden, zu beseitigen. Oder anders gesagt, von diesen fünf, was da wirklich passiert ist, Avidya wird immer weniger. Ja. Wir sollen nicht denken, ich habe Kalyanamitta meine Avidya zu beseitigen. Nein. Wenn ich Kalyanamitta habe, das passiert. Unvermeidbar. Weißt du, jedes Mal, wenn wir einen edlen Freund oder Freundin reden, jedes Mal wird er weniger, dann Avidya wird weniger. Wenn wir Dhamma lesen und Dhamma praktizieren, wird immer dann ist das unsere Avidya, unsere Unwissenheit weniger. Ja. Und es ist dann, so geht das in diesem Unheilsamen zu vermeiden, weißt du. Das ist dann, zweit ist, das sollen wir schon versuchen, unsere Umgebung zu reinigen. Patirupa desa vasa, sagt der Buddha. Patirupa desa vasa, geeigneten Ort finden zu leben. Das heißt, du musst einen Platz finden, wenn dann jeden Tag, wenn du siehst, die Menschen schlechte Dinge tun. Ja, und in irgendeiner Umgebung, da kannst du nicht das Leben so, ja, ist automatisch, entweder entsteht dir ein Widerstand oder tust du mit. Zwei Dinge. Die beiden sind nicht gut. Weißt du, wenn da schlechten Orten leben, es ist das, manche Leute sagen, ich habe einen Widerstand, ist gut. Nein, das ist auch falsch. Das ist auch leidvoll. Wenn du mitmachst, ist auch leidvoll. Ja, und deshalb, Patirupa desa vasa, sagt der Bruder, ist geeignet Ort finden. Und immer wieder das dann, meine, es gibt überall Ort, dass ich dann, wenn du selber deinen Herz reinigen kannst, und dann wird eigentlich dann erst in deine Umgebung rein, und das wirkt dann außen, wird auch, dann findest du in diesem Gebiet, du warst keine Prediger. Du warst keine Prediger, aber du hast mit der Hilfe des Dhamma, du hast dein Herz gereinigt. Und dann kommt jemand zu dir. Und dann noch jemand kommt, noch jemand redet. Das heißt, die Menschen brauchen eigentlich, der Mensch braucht nicht der Grausam. Der Mensch braucht eigentlich seinen Frieden. Ja? Und deshalb sagt der Buddha, der Geist ist so gefesselt. verschiedenen Befleckungen, aber er möchte so gerne frei werden, sagt der Buddha. Das ist sehr schön ein Satz, der Buddha ist. Ja. Sagt, der Geist ist so gefesselt von verschiedenen Befleckungen, Kilesas, aber er möchte so gerne frei werden. Ja. Und das ist das so, deshalb ist dann, wenn wir selber reinigen, dann finden wir jemanden, oh, er will auch das so. Ja, einen Blick genug. Und dann, deshalb sagt er, oh Mönche, ihr sollt apasannanam pasannaya, pasannanam viobhavai. Ihr sollt eigentlich so euer Leben gestalten, von auch den Außen. Wenn jemand nicht gerne hat, Leben oder Eis, das sollt ihr benehmen. Sie werden einmal einen Blick werfen und sagen, oh, schön ist er. So sollt ihr leben. Ja. Man kann tragen, Kopf geschoren, ja, eine gelbe Kutte tragen und der Mönch geht auf der Straße. Was für eine Schönheit ist das? Schönheit liegt eigentlich nicht von Schönheit, in diesem Kleidung alles. Und auch nicht die Haare. Und alles ist eigentlich der innere Haltung mit Dhamma. Da liegt dann Schönheit. Und deshalb ist dann, sagt der Buddha, apasannanam pasannaya. Die Menschen werden so gerne, wenn ihr mit dem Dhamma innen, das ist das, das ist vorbereitet, das ist aufgebaut, auf, wie heißt das, ja, aufgebaut oder so, ja, Dhamma. Ja. Dann ist das, sieht der Leute, dass es so, ist gut ist es, ja. Und das ist wirklich dann, ist nicht das vollkommen, der Dhamma muss ja dann immer, nein, sagt der Jiva hat den Buddha gefragt, die Menschen tadeln den Erhabenen, weil er Fleisch ist, sagt er. Buddha sagt, ich esse weder Fleisch, weder Fleisch noch irgendetwas anderes, ich esse nur, was ich kriege, ja. Und ich esse kein Fleisch. Was die Menschen geben, ich bin ein Mönch. Und dann fragt der Jivaka, es gibt eine Lehrrede. Buddha sagt, o Jivaka, wenn ich meine Füße am Boden berührt, immer wieder habe ich das Mitgefühl. Auch damit Freude, auch der Liebe. Auch dann Gelassenheit. Meine Füße berühren die Welt mit dem Boden nicht. Mit dem Fuß, das ist mit den diesen vier Brahma-Viharas und das berührt. Dass der Erde freut sich sehr. Niemand kann sagen, dass ich das Fleisch esse. Ich gehe Almosen ganz so. Und meine Füße berührt die Erde mit der Liebe, mit Freude, mit Gefühl und Gelassenheit. Ja. Und das ist eigentlich so eine Reinheit. Wenn du auf der Straße gehst, wenn dir so geht, dann bist du rein Mensch. Rein Mensch, ja, wenn ich gehe. Und deshalb ist das niemand, das ist ganze Leben musst du so ein heiliger Leben. Nein, man kann auch, das manchmal kommt ein Problem auf. Aber wenn das wirklich geht, achtsam, liebvoll, mitfühlend, mitfreudigend und gelassen gehen, dann die Menschen werden, oh, schön ist dieser Mensch, ja. Und deshalb sage ich, Schönheit liegt nicht in der Nase oder Mund oder irgendwo anders. Schönheit liegt eigentlich in der Liebe, wo der Liebe ist, wo der Mitgefühl ist, wo das mit Freude ist, also Gelassenheit. Da liegt die Schönheit. Und man kann so schöne Kleidung und so Dekoration machen, aber wird nicht. Schnell wird dann, ist dann nicht so schön. Ja, und so ist eigentlich das. Und man soll schon sehr viel innere Haltung mit der Dhamma verbinden. Und dafür braucht es, schlechte Menschen brauchen eigentlich, sollte das. Der Verbrecher braucht einen Kalyana Mitra. Ist es nicht irgendjemand anderer. Er braucht eigentlich einen guten Lehrer. Und jemand soll ihm sagen, nach der Lehre zu leben. Manche Leute, wie du sagst, Karma. Manche Leute wirklich karmisch bedingt. Du kannst nicht helfen. Es gibt. Der Buddha hat auch das mehrere Mal den Leuten gesagt, nein, ich werde nicht mit dir. Ich arbeite nicht mehr. Ja. Und das ist in dieser, das kommt, diese Lehrrede. Mit deinem Pferdetrainer spricht der Buddha. Das kommt. Und da erklärt der Buddha, er sagt, nein, mit dem arbeite ich nicht. Das geht nicht. Das ist karmisch bedingt. Wie heißt das? Untrainierbar. Man kann nicht trainieren. Das geht nicht. Und das, was wir vorhin, der letzte, der Lehrreden, das sagt der Buddha auch. Und dann dieser Magandhya fragt den Buddha, ich möchte bei dir bleiben. Sagt er, du hast ganz eine andere Meinung. Wenn ich mit dir arbeite, ich werde müde. Ich werde das nicht. Er sagt das. Denn er sagt, nein, ich will schon das machen. Ja, wir haben das gelesen. Buddha sagt, ich werde müde. Ich will nicht müde werden von diesen Dingen. Es gibt manche Menschen, wirklich schwer ist das im Trainieren. Es gibt Menschen. Besser, wie der Buddha sagt, nimm den Abschied ohne Ablehnung. Das ist der Beste. Ist eine Kunst. Jemand von Abschied nehmen ohne Ablehnung. Ja. Das heißt, ich nehme dann weg, distanziere ich, aber immer wieder denke ich, mögest du wohllaufend glücklich sein. Mögest du einen richtigen Weg finden. Das ist der Buddhas Methode. Nimm deinen Abschied ohne Ablehnung. Ja, ist eine Kunstwirklichkeit. Es ist aber nicht so einfach, aber es ist schon die Methode. Und so ist eigentlich dann, es gibt ein karmisch bedingt. Manche Leute wirklich so schwer, die werden nicht, sie haben so eine Elefantenhaut. Es geht nicht rein. Du kannst eine starke Stick nehmen, so eine Injektion zu geben, das geht nicht. Sie müssen mit Corona sterben. Ich meine, Corona heißt, ich sage das, in diesen Krankheiten müssen sie sterben, leben. Aber manche haben so eine sanfte Haut. Ja. Und nur eine ganz kleine Stick ist genug, gesund werden. Ja. Manche haben das so eine Elefantenhaut. Es kann dann nicht diesen. Keine Vakzin, keine Impfungen, ja, ist kann nicht helfen. Und besser ist, dass den Arzt von der Impfung weggeht. Viel besser. Ja. Aber soll man schon versuchen. Ist versuchen und versuchen, versuchen und dann, wenn das nicht geht, dann sage ich, das ist erklärt, das kann man gelesen, das kommt das. Gut. Es ist immer spät werden.